Ihr habt gerade gemerkt, wir machen gerade so ein bisschen was, wir probieren was Neues aus, die Kids vor der Kids Church noch zu segnen und ja, Tischdecken ist natürlich irgendwie, die Decke war interessanter. Ich finde, Tischdecken ist auch immer so eine Aufgabe oder so eine Arbeit, die man ja so aufbekommt. Genau, himmlisch feiern ist unsere Themenreihe gerade. Wir haben letzte Woche gestartet. Und ich habe irgendwie, haben wir im Lobpreis schon so ein bisschen damit angefangen. Es ist ein sehr deutscher Satz gefallen im letzten Lied. Ja, ich könnte tanzen. Ach so, ich könnte. Ja, ich könnte. Ich mache es zwar nicht, aber ich könnte. Genau, himmlisch feiern, das ist unser Thema. Wir haben letzte Woche gestartet und unser Jahresthema ist so das Thema wie im Himmel. Und ist so das Ziel, so herauszufinden, wie möchte Gott uns Gutes schenken? Wie möchte Gott uns Himmel auf Erden schenken? Im Hier und Jetzt, in Zukunft, in unserem Herzen, in unserem Umfeld. Und wenn man so auf Jesus schaut, wie er davon gesprochen hat, von dem Guten, was Gott uns irgendwie geben möchte, dann hat Jesus das immer wieder gemacht in Beispielen, wo er auch über Partys gesprochen hat, wo er darüber gesprochen hat, dass Feiern wie so ein Gleichnis dafür ist, wie das Gute aussieht, was Gott uns schenken möchte. Und Jesus auch sehr bekannt dafür war, auf Festen zu feiern. Und deswegen haben wir gedacht, okay, wenn wir diesem Thema irgendwie auf die Spur kommen wollen, dann müssen wir irgendwie uns mit Partys beschäftigen, mit Feiern beschäftigen. Und ich will direkt reinstarten. Ich knüpfe eigentlich direkt so ein bisschen an, auch an letzte Woche. Ich habe uns heute ein Kapitel aus der Bibel mitgebracht, aus dem Alten Testament, aus dem Buch Nehemia. Und ich gönne uns das mal heute, dass ich das im Laufe der Predigt so komplett vorlese. Und ich fange mal an mit dem ersten Teil. Und das ganze Volk versammelte sich einmütig auf dem Platz, der vor dem Wassertor war. Und sie baten Esra, den Schriftgelehrten, er möge das Buch der Weisung des Mose bringen, und die der Herr Israel geboten hatte. Und da brachte Esra, der Priester, diese Weisung vor die Versammlung, vor Mann und Frau und vor jedem, der zu hören verstand, am Tag 1 des 7. Monats. Und Esra las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor war, vom ersten Tageslicht bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen, die es verstehen konnten, und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch der Weisung gerichtet. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Holzgerüst, das man extra für diesen Anlass errichtet hatte. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich bin jetzt schon total fasziniert von diesem ersten Teil, obwohl gar nicht so viel passiert. Ihr müsst euch vorstellen, die sind gerade in der Stadt Jerusalem. Und diese Stadt ist zu dem Zeitpunkt, wo sie da sind, ist eigentlich nur noch so der Schatten ihrer Vergangenheit eigentlich. Also vor etlichen Jahren kamen Leute in die Stadt, der König wurde getötet, ganz viele Menschen wurden verschleppt, die Mauern wurden zerstört, also sie wurden geschliffen, es gibt keine Mauern mehr, der Tempel wurde kaputt gemacht. Und das ist jetzt schon 150 Jahre her und seitdem liegt diese Stadt eigentlich, also sie ist eigentlich nur noch so ein Dorf, fast nur noch von dem, was sie mal war. Und hier und da liegen immer noch diese Trümmern, die so an diese alte Zeit erinnern, wo alles noch besser war. Und dann passiert Folgendes. Zwei Personen, oder ach, bevor das kommt, das hat mich an ein Gespräch erinnert, das ich hatte, mir das so vorzustellen, wie vielleicht Jerusalem gerade aussieht. Und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Zwar, ich habe ja einige Jahre in Berlin gewohnt und da habe ich eine Autofahrt gehabt mit einer Frau, die so eine richtige Ostberlinerin. Und wir sind irgendwie über den Potsdamer Platz gefahren. Da hat sie gesagt, ach, früher, als ich klein war, da war der Potsdamer Platz, der sah aus wie quasi dieses Bild in der Mitte. Das war eigentlich Niemandsland. Da war Mauer, das war Todeszone, da war Beton, da waren Soldaten, da war nix. Und ja, heute sieht es halt aus wie auf dem rechten Bild. Heute sind irgendwie mit die größten Gebäude in Berlin stehen da, Menschen, Autos, alles ist voll. Und wenn man sich so alte Gemälde anguckt von diesem Potsdamer Platz, vor 100 Jahren, ganz links ist so ein Gemälde, so sah der Potsdamer Platz früher aus, ja, irgendwie Leute mit krassen Klamotten stehen auf der Straße, alles ist voll, Trubel, Großstadt. Und diese Perspektive zu haben, so, das sind drei Fotos aus 100 Jahren, wo dieser Platz existiert hat. So, und drei Fotos mit komplett unterschiedlichen Realitäten. Und das ist so die Situation, in der diese Menschen gerade sind, es ist eher so in der Mitte. Ja, es ist eigentlich eher noch so Betonwüste, und Trümmer und so die Erinnerung davon, dass es mal irgendwie eine besondere Stadt war. Und in dieser Situation werden zwei Menschen beauftragt. Einmal jemand, der heißt Nehemia, der wird geschickt, um die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und dann dieser Esra, von dem ihr, also in der Erzählung auch schon, der erwähnt wurde, der wurde geschickt, um so den Wiederaufbau des Tempels zu beaufsichtigen. Und in diesem Prozess, in dem sie gerade drin stecken, ja, wo die Leute irgendwie da sind, mit den schmutzigen Händen irgendwie am Arbeiten, da versammelt sich das Volk vor diesem Tor. Also ich stelle mir es vor wie so ein Marktplatz, hier so wie auch in Saarbrücken irgendwie. So ein Marktplatz, nur dass halt irgendwie in einer Seite einfach so Trümmer liegen. Und dann steht da, das ganze Volk versammelte sich einmütig und sie baten Esra, diesen Schriftgelehrten, der diesen Tempelaufbau beaufsichtigt, er möge doch das Buch der Weisung des Mose bringen und ihnen davon erzählen und daraus vorlesen. Also so, sie fangen an, da so rumzuwerkeln und werden irgendwie dann so neugierig. Naja, was hat es damit eigentlich auf sich? Was ist eigentlich so die Geschichte von diesem alten, Jerusalem auch so? Was ist eigentlich unsere Geschichte? Und sie werden irgendwie neugierig und sie fangen an, Esra zu fragen, so hey, erzähl uns davon. Also so die Menschen haben so diese, von denen kommt so diese Initiative. Und dann steht da, dass Esra alle Menschen, das allen Menschen erzählt. Männer, Frauen, Kinder, alle, die gerade in der Stadt waren, den liest er vor. Und man merkt auch, dass es so extra geschrieben wird. Heißt auch, dass normalerweise so im öffentlichen Raum sind es Männer, die sozusagen zuhören dürfen, die mitdiskutieren durften. Und das hebt Esra hier ganz bewusst auf. Und klar ist so, alle, die gerade in der Stadt sind, sollen irgendwie dazukommen. Und alle nehmen sich Pause, machen Pause, ja, legen die Arbeit nieder, spontan, für den halben Tag. Alle, die was zu erledigen haben, lassen es sein und hören einfach zu. Und jetzt lese ich den nächsten Abschnitt vor. Und sie lasen vor aus dem Buch, aus der Weisung Gottes, wobei Abschnitt für Abschnitt erklärt wurde. Und sie leiteten zum Verstehen an, also Esra und so eine Gruppe von anderen, die sich so auskennen. Und man verstand, was vorgelesen wurde. Und Nehemia und Esra und die Leviten, die das Volk unterrichteten, die sprachen zum ganzen Volk. Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Trauert nicht, weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte der Weisung gehört hatte. Und Esra sagte zu ihnen, geht, esst Fettes, trinkt Süßes und gebt davon denen ab, für die nichts zubereitet wird. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist eure Zuflucht. Und die Leviten hießen das ganze Volk an zu schweigen, indem sie sagten, seid still, denn der Tag ist heilig und seid nicht bekümmert. Da ging das ganze Volk zum Essen und zu trinken und anderen davon abzugeben und um ein großes Freudenfest zu feiern. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Also die Menschen hören diese Worte aus dem Buch, von dem sie ja wollten, dass man ihnen vorliest. Ihnen wird es auch erklärt. Sie fangen an zu verstehen, was da vorgelesen wird. Und dann passiert eigentlich das, was ich sehr merkwürdig finde, nämlich sie weinten. So, das ist ihre Reaktion. Denke ich mir so, ist das so schlimm, was sie da vorgelesen bekommen haben, dass sie so anfangen zu weinen? An diesem Ort, wo alle an diesen Trümmern sind und da rumarbeiten, viele Leute sind von außerhalb gekommen, die haben gar nicht mehr da gewohnt. Aber es ist so ein bisschen der Ort ihrer Vorfahren, ja. Sie bauen wieder so diese Steine aufeinander, sie bauen auch so einen Tempel, der eigentlich einem Gott gehört, den sie vielleicht gar nicht so gut kennen. Sie waren auch irgendwie so, ja, vielleicht konfrontiert damit, dass sie ihre eigene Geschichte gar nicht so gut nur genau kennen. Und dann bekommen sie diese Gesetze vorgelesen und diese Weisheiten aus diesem alten Buch des Mose, das sie bekommen haben, so viele Generationen vorher, was heute irgendwie schon fast vergessen ist. Und dann lesen sie eigentlich vor aus diesem Buch, wovon ich letzte Woche erzählt habe, in der Predigt letzten Sonntag. Und sie hören das und sie verstehen und sie erinnern. Und ich glaube, dass sie in diesem Moment so ein bisschen auch erkennen, wie gut es Gott eigentlich mit ihnen meint. Was für gute Dinge Gott ihnen eigentlich schon gegeben hat. bis jetzt. Und ich glaube auch, dass sie auch merken, wie weit sie eigentlich weg sind davon. Wie weit sie weg sind von diesem Guten, was Gott ihnen eigentlich geben möchte. Und sie hören vielleicht so von alten Erinnerungen, unsere Vorfahren, die waren damals Sklaven und Sklavinnen in Ägypten. Da geht es ja auch drum in diesen Geschichten und dass Gott sie befreit. Und dass Gott ihnen zu Hause schenkt. Und sie hörten, wie gut es Gott mit ihnen meint. Und sie merken auch, diesen Gott, den kennen wir vielleicht gar nicht so richtig. Und Gott ist irgendwie so weit weg. Und dann zu hören, wie gut es Gott eigentlich mit ihnen meint, dann erinnern sie sich daran und sie fangen an zu weinen. Und ich glaube, ja, dass das auch mit der Grund ist. Als ich so zum Glauben gekommen bin, so mit 15, 16, gab es auch immer wieder so Momente, wo ich so das Gefühl hatte, so krass, ich spüre gerade zum ersten Mal so eine Liebe oder auch so einen Frieden in mir, der so für mich neu war. Das war wie so Aha-Momente und das hat mich so berührt und das war auch so, da kamen dann auch so Tränen, weil mich das so berührt hat. Es gibt immer wieder so Momente irgendwie im Glauben, wo mich Gott so überrascht und wo ich so überrascht werde so von Schönheit und mich das auch bewegt. Und ich glaube, das war vielleicht auch bei einigen so in dieser Geschichte, dieses so überrascht werden davon, wie gut Gott eigentlich ist, was man vielleicht gar nicht wusste oder auch vergessen hat oder verdrängt hat. Und ich glaube aber auch, dass was anderes im Spiel ist. Weil sie stehen ja vor diesen Trümmern an dieser Stadtmauer und dann hören sie aber eigentlich auch diese Hoffnungsgeschichten von Mose, diese Zukunftsperspektiven von einem Gott, der sagt, ich habe euch befreit, ich werde euch ein Zuhause geben, ich gebe euch eine Richtung in eurem Leben, ich gebe euch einen Sinn in eurem Leben. Und jetzt sitzen sie in einem Land, das besetzt ist. Ihr Zuhause ist eigentlich kaputt, ist nicht mehr so richtig da. Und der Sinn ist irgendwie so verloren gegangen im Laufe der Generationen, im Laufe der Jahre. Und sie gehören zu diesen Geschichten, wie es hätte sein können oder wie es vielleicht auch mal war. Und jetzt sitzen sie aber in diesen Trümmern und hören diese Geschichten von diesen alten Hoffnungen und merken aber, ja, also so, ich kann nur weinen, weil es ist irgendwie nicht da. Und dann sagt dieser Esra, der sagt, weint nicht und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist eure Zuflucht. So nach dem Motto, ihr habt es heute gelernt, dass Gott es gut mit euch meint. Und ja, vielleicht war es auch mal rosiger. Und vielleicht gab es mal Hoffnungsgeschichten, die eure Vorfahren mehr bewegt haben und die für euch heute vielleicht nur noch wie so alte Schatten wirken, wie so Fotos von vor 100 Jahren. Aber ihr habt heute gelernt, dass es Gott gut mit euch meint. Und wenn ihr da irgendwas mit anfangen könnt, dann weint nicht darüber. Weint nicht über das, was ihr verpasst habt oder weint nicht über das, was vielleicht nicht funktioniert hat, sondern freut euch über das Gute, was war, freut euch über das Gute, was möglich ist, jetzt gerade, und freut euch über das Gute, das kommen wird. Haltet an dem Guten fest und erinnert euch an die wie im Himmel Momente. So, und feiert. So, lasst die Steine liegen, lasst die Trümmer sein heute. Esst was Fettiges, ja, der Tisch ist gedeckt. Esst was Fettiges, trinkt was Süßes. Heute wird gefeiert, denn die Freude am Herrn, die ist unsere Zuflucht. Wer von euch hat Vorsätze oder hat Vorsätze dieses Jahr, sich am Anfang des Jahres gemacht? Ich sehe ein paar Hände. Okay, das ist eher so die Vorsätze-Seite, die Seite ist nicht so. Ich habe eine To-Do-Liste gemacht an Silvester. Franzi hatte die Idee, das war richtig cool. Und dann habe ich mir Sachen überlegt, die ich gerne machen würde in diesem Jahr. Und ich glaube, ich habe nicht eine Sache gemacht, ich habe nur eine Sache abgehakt, eine einzige. Und ich erzähle euch davon. Und zwar wollte ich mir einen Schal stricken. Und ich sag mal so, meine Mama hat mir einen Schal geschenkt, den sie selber gestrickt hat. Und dann habe ich gedacht, ja, kann ich ja jetzt abhaken. Ich finde, das zählt. Ich habe jetzt einen selbstgestrickten Schal, vielleicht nicht von mir, aber das ist so das Level an so, wie sehr ich diese To-Do-Liste oder diese Jahresvorsätze eingehalten habe. Also wir sind jetzt gut 4 Monate drin. Wer von euch hat seine Vorsätze schon verworfen oder jetzt schon nicht eingehalten? Ja, das ist auch ein guter Plan. Das ist ja beeindruckend. Ich habe keine Hand gesehen. Und selbst wenn, weißt du was? Scheiß drauf. Ist doch egal, lass uns feiern. Wie oft im Leben sind wir an so, oder ich merke das immer wieder, ich bin öfters in meinem Leben an so einem Punkt, wo ich mir denke so, ich mache das noch zu Ende, nur noch diese Arbeit, nur noch die paar Meter, wenn das Kind aus dem Haus ist, dann, wenn ich genug verdiene, dann, wenn ich jetzt den Job gefunden habe, der mir Spaß macht. Hast du so Freundinnen oder Freunde, wo du denkst so, bei dem musste ich mich mal wieder melden, aber man macht es dann irgendwie doch nicht. Ich weiß nicht, wie viele Mütter und Väter und Omas und Opas ihr so habt, die ihr immer mal wieder anrufen wolltet, aber es trotzdem irgendwie nach hinten verschiebt. Ich muss noch den Abschluss haben, wenn ich dann austherapiert bin, wenn ich das oder jenes erreicht habe. Und es gibt immer was Neues, es gibt immer was Nächstes. Und wenn du immer darauf wartest, bis es erledigt ist, dann wirst du nie in deinem Leben wirklich feiern. Du kannst nur feiern, wenn du ab und zu sagst, scheiß drauf, ich feiere trotzdem. Und vielleicht hast du gerade das Gefühl, so dein Leben fühlt sich so ein bisschen an wie so zwischen Trümmern und nichts um dich herum ist gerade wirklich feierwürdig, hast du das Gefühl, ja, so wie diese Leute in Jerusalem irgendwie Staub in der Lunge, schwielen an den Händen, die Steine liegen am Boden und wollen irgendwie getragen werden und erinnern dich eigentlich die ganze Zeit daran, dass früher vielleicht manche Sachen besser waren als heute. Und zu denen sagt Esra, freut euch an Gott, denn er ist eure Zuflucht. Und wenn du nichts hast, worauf du hoffen kannst, wenn du nichts hast, was dir heute Freude gibt, dann erinnere dich daran, Gott meint es gut mit dir. Gott meint es gut mit dir. Und wenn du irgendwas damit anfangen kannst, dann freu dich daran. Und das ist keine Weltflucht, weil die Leute, die sind mitten im Alltag, ja, die sind am Ackern und morgen wird weiter geackert, aber heute halt nicht. Heute ist Pause. Heute iss was Fettiges, trink was Süßes. Gott meint es gut mit dir. Wir haben immer einen Grund zu feiern in unserem Leben, egal wo wir gerade sind, egal welcher Teil von diesen Bildern, die ich vorhin gezeigt habe, du dich mehr mit identifizieren kannst. Wir haben immer einen Grund zu feiern, egal wie unsere Lebenslage aussieht, weil Gott meint es gut mit uns. Ich möchte den letzten Teil vorlesen aus diesem Kapitel 8 aus dem Nehemia-Buch. Es geht noch ein bisschen weiter. Und dann am zweiten Tag, nachdem das Fettige im Magen ist, nachdem das Süße getrunken ist, am zweiten Tag versammelten sich die Familienhäupter des ganzen Volks, die Priester und die Leviten bei Esra, dem Schriftgelehrten, um Einsicht zu gewinnen in die Worte der Weisung. Also so alle, die so ein bisschen irgendwie so Leitungsverantwortung hatten oder sich so ein bisschen auskennen, die haben gemerkt, gestern war ein besonderer Tag, wir müssen uns heute nochmal zusammensetzen und miteinander reden und tiefer in diese alten Geschichten eintauchen. Und sie treffen sich. Und in der Weisung, die der Herr Mose geboten hatte, fanden sie geschrieben, dass die Israeliten am Fest im 7. Monat in Hütten wohnen sollten und was sie kundtun sollten. Und man ließ einen Aufruf durch alle Städte und durch Jerusalem ergehen, geht ins Gebirge und holt Zweige, Zweige vom Ölbaum, vom wilden Ölbaum, von Myrte, von Palmen, von dicht belaubten Bäumen, um Hütten zu bauen, wie es geschrieben steht in diesem Buch. Da zog das Volk hinaus und brachte sie und machte sich Hütten, jeder auf seinem Dach und in ihren Höfen und in den Vorhöfen des Tempels und auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Ephraimtor. Und die ganze Versammlung, alle, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machten Hütten und wohnten in den Hütten. Denn seit den Tagen Josuas, dem Sohn von Nun, bis an jenem Tage, hatten die Israeliten das nicht mehr so gemacht. Und es herrschte sehr große Freude. Und Tag für Tag las Esra aus diesem Buch der Weisung Gottes vor, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und sie feierten 7 Tage lang ein Fest. Also sie lesen am nächsten Tag weiter in diesem Buch der Weisung und Gesetze und sie entdecken einen Feiertag, der bald ansteht. Und sie merken, lass uns diesen Feiertag feiern. Und an diesem Tag sollen sie sich so aus Laub Hütten bauen, in denen sie dann 7 Tage leben und 7 Tage Party machen. Wenn du letzte Woche da warst, dann weißt du genau, worum es geht. Es geht um das Laubhüttenfest aus dem dritten Buch Moses, 21. Kapitel, das so das Partykapitel ist in der Bibel, wo es um all diese Feste geht, die gefeiert werden. Und falls du dabei warst, dann erinnerst du dich vielleicht auch daran, dass es da hieß, dass dieses Laubhüttenfest eine ewige Ordnung ist. Also egal wann, egal wo sie sind, das sollen sie feiern. Jedes Jahr aufs Neue. Und in dieser Geschichte steht jetzt aber, dass sie dieses Fest seit Josua nicht mehr gefeiert haben. Also das bedeutet, das muss man sich vorstellen, in dieser Geschichte von Esra und Nehemia in der Stadt Jerusalem, sind sie in dieser Stadt, die ist seit 150 Jahren, liegt die eigentlich halb in Trümmern. Davor wohnten über 500 Jahre ein König nach dem anderen in dieser Stadt und die da regiert haben. Und davor sind auch noch Sachen passiert. Und als sie aufgehört haben, dieses Fest zu feiern, zur Zeit Josuas, da gab es diese Stadt Jerusalem, die gab es da noch nicht mal. Also wir reden hier von fast 1000 Jahren, haben sie das nicht gefeiert. Also es ist so, als würde man sich irgendwie einen Jahresvorsatz machen am 31.12. und am nächsten Tag denkt man sich, was, Jahresvorsatz, noch nie von gehört? Egal, lasse ich einfach liegen. Vergessen. Und das entdecken sie wieder, fast 1000 Jahre später, entdecken sie diese alten Schriften wieder und merken, lass uns das feiern. Und sie bauen diese Hütten und 7 Tage machen sie Pause und feiern und essen Fettiges, trinken Süßes. Und dann geht's weiter. Es geht weiter mit dem Alltag. Esra sagt nicht, dein Leben soll eine Party sein, sondern Esra sagt, vergiss diese Party nicht in deinem Leben. Erinnere dich daran, dass Gott Schutz ist für dich. Denn es gibt nichts in deinem Leben, was dich von dieser Liebe Gottes trennen kann. Egal, wie viele Trümmer auch vielleicht um dich herum liegen. Egal, wie viel Schmerz vielleicht da ist. So, am Ende meint Gott gut mit dir. Und im Vergleich dazu ist es vielleicht nur ein Moment. Die Freude an Gott, das ist uns eine Zuflucht. Gott zu feiern ist eine Zuflucht für uns. Und es gibt nichts Besseres, uns daran zu erinnern, als ja, was Fettiges zu essen, was Süßes zu trinken in guter Gemeinschaft. Und so wie das Volk Israel das Feiern zur Zeit Nehemias irgendwie neu lernen muss, in dieser Situation, die eigentlich vielleicht gar nicht so feierwürdig aussieht von außen, ich glaube, müssen wir das vielleicht auch neu so feiern, neu lernen. In einer Zeit, in der auch irgendwie Trümmer drohen, in der Menschen auch in unserem Land das Gefühl haben, dass es irgendwie enger wird, dass es ja, dass Kriege näher rücken, dass irgendwie Dinge, die vielleicht in den letzten 3 Jahrzehnten total selbstverständlich waren, Selbstverständlichkeiten, mit denen ich groß geworden bin, jetzt auf einmal nicht mehr selbstverständlich sind und neue Unsicherheiten dazukommen und Feiern oft wie so ein Sedativum ist, wie so eine Betäubung, wie so eine Ablenkung. Ja, ich betäube mich, weil ich halte es nicht aus vielleicht. Aber dieses Feiern, was wir irgendwie sehen im Alten Testament, ist so ein Feiern, das nicht dazu da ist, um zu vergessen und sich zu betäuben, sondern es ist ein Feiern, das dazu da ist, sich zu erinnern und zu verstehen. Gott meint es gut mit dir. So ein Feiern, das die Augen öffnet, das sich wieder bewusst macht, ja, ja, es mag sein, dass hier irgendwie Schutt und Asche liegt neben mir, aber Gott meint es gut mit mir und sich daran zu erinnern. Und das ist ein Feiern, das Kraft gibt, nicht aufzugeben, nicht das ablenkt davon, sondern das Kraft gibt. Und ich will euch mal eine kleine Hausaufgabe geben für diese Woche. Ich will dich wirklich ermutigen, feier diese Woche eine Party. Auch wenn es eine kleine Party ist, ja. Es gibt mit Sicherheit jemanden, bei dem du dich mal wieder melden solltest, ja. Was zusammen essen, was zusammen trinken. Vielleicht ein Freund oder eine Freundin, mit dem du schon echt Sachen erlebt hast in deinem Leben. Und mal einfach sich wieder treffen und feiern und sich daran zu erinnern. Guck mal, was wir alles zusammen schon erlebt haben, was wir alles schon durchgestanden haben bis hierhin. Oder plan ein Date mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, weil ihr irgendwie schon lange nichts mehr zusammen auf die Beine gestellt habt. Oder ja, irgendwie lange keine Zeit zu zweit hattet. Schreib deinem Kind eine Entschuldigung in der Schule. Ja, überrasch dein Kind und fahrt spontan auf einen Ausflug. Ja, feiert eure Beziehungen. Irgendwie Pause, Alltag unterbrechen, ja. Oder lade Leute ein, koch was Und wenn jemand fragt, hey, warum feierst du, kannst du sagen, hey, ich habe das Gefühl, Gott meint es gut mit uns. Und deswegen will ich feiern. Ist egal wie, ja. Nimm dir, vielleicht ist es auch zu outside the box, was ich gerade gesagt habe für dich. Du könntest tanzen, aber du machst es doch nicht. Aber egal wie, nimm dir Zeit, diese Woche zu feiern. Denn die Freude am Herrn, die ist unsere Zuflucht. Und das ist so ein bisschen der Start auch in diese Themenreihe, dem auf die Spur zu kommen. Und vielleicht bist du gerade an einem Punkt, wo du sagst, ja, das ist alles schön und gut, aber mir ist wirklich nicht zum Feiern zumute und das ist auch in Ordnung. Trotzdem glaube ich, dass auch wenn sich manchmal so Freuen dann vielleicht fake anfühlt oder bescheuert anfühlt oder Feiern sich so bescheuert anfühlt, glaube ich trotzdem, dass Gott für dich ein Zufluchtsort ist und glaube ich trotzdem, dass Gott Gutes für dich möchte und Gutes für dich vorhat. Und und wenn es dir so geht und du das, was ich gesagt habe, gerade nichts mit anfangen kannst, dann möchte ich trotzdem für dich beten. Gott, danke, dass wir uns freuen können, weil du es gut mit uns meinst. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder erinnerst, so wie diese Fotos vom Potsdamer Platz, immer wieder erinnerst, auch an das Gute, was schon da ist und das Gute, das vielleicht da sein wird. Erinnere uns daran, an das Gute, was gerade jetzt möglich ist. Und ich bitte dich, dass du, ja, gerade für diejenigen unter uns, für die es gerade nicht leicht ist, sei ihnen einfach eine Zuflucht, ja. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du jetzt zu uns kommst. Und ich bitte dich, dass du was von deiner Liebe uns spüren lässt. Gott, ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst, egal, ja, wie es uns manchmal geht. Und ich bitte dich einfach voll, dass du uns trägst und dass du voll, ja, genau dieser Zufluchtsort gerade bist, den wir gerade gebrauchen können, Gott. Amen.